Und zwar so, dass ihr hier das Bild sehen könnt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht und der Tobias, der wird jetzt das Bild gleich zeigen. Und dann habe ich die Frage, ob ihr wisst, was das ist. Wisst ihr, was das ist? Ein Haken? Ja, das ist schon ganz gut. Könnt ihr euch vorstellen, wofür das gebraucht wird? Fürs Boot? Ja, du bist sehr gut. Das wird fürs Boot gebraucht. Das ist ein Anker. Und zwar nennt man das einen Stockanker, weil der wie so ein Stock aussieht, nach vier verschiedenen Seiten. Und wenn man den in das Wasser wirft, dann gräbt er sich ein. Und da habe ich eine Geschichte dazu, und zwar, die ist mir selber passiert. Ich bin vor anderthalb Jahren auf der Insel Korsika gewesen mit dem Schiff. Und wir waren dort 5 Personen oder 6 Personen auf dem Schiff und ich war der Kapitän. Und dann war noch ein zweiter Mann dabei, der auch gut segeln kann. Und dann sind wir nach Porto Vecchio gefahren. Porto Vecchio, das ist eine Bucht. Eine Bucht ist, wo das Meer so reingeht inzwischen die Berge. Und am Ende der Bucht war hinten ein Hafen und eine Stadt und die hieß Porto Vecchio. Und das ist eine sehr schöne alte Stadt, empfehle ich jedem, der mal nach Korsika kommt, sich das anzuschauen. Ja, und die wollten wir besuchen. Und dann sind wir in die große Bucht hineingefahren und weil man ja im Hafen bezahlen muss, und das ist nicht wenig, haben wir gesagt, gut, okay, wir ankern vor dem Hafen seitlich. Nun ist an der Seite aber noch eine große Fahrrinne, wo die großen Schiffe auch in den Hafen fahren. Und da ist der große Hafen für die Fähren. Und auf der anderen Seite ist der Hafen für die Sportboote. Und ich war ja mit einem Sportboot, mit einem Segelboot unterwegs. Ja, und dann sind wir gegangen, haben wir den Anker geworfen. Und dann hat mein Bekannter gesagt, das reicht, man wirft den Anker hinein. Dann lässt man die Kette raus und fährt rückwärts mit dem Boot, damit die Haken sich richtig eingraben unten in den Boden. Und dann bleibt der Anker liegen und dann gibt man noch so 40, 50 Meter Ankerkette raus, weil die Ankerkette auch nochmal hält, weil die schwer ist. Und dann haben wir das Beiboot genommen und sind in den Hafen gefahren, haben da mit dem kleinen Gummiboot, haben dort das liegen lassen und haben uns die Stadt angeschaut. Ja, und sind dann essen gegangen und es war ein wunderschöner, wunderschöner Abend. Und dann wurde es dunkel. Und wenn es dunkel wird, dann macht man auf den Booten ganz oben am Mast macht man Licht an. Das nennt man Toplicht. Und das Toplicht ist dafür da, damit man das sieht, wo ein Boot liegt. Weil wenn es finster ist, sieht man ja nicht, wo ein Boot ist. Und dann kamen wir wieder und dann sind wir in unser Gummiboot mit dem Außenbordmotor gestiegen und dann sind wir rausgefahren aus dem Hafen zu unserem Boot. Ja, aber das Boot war nicht mehr da. Das Boot war weg. Und dann haben wir geguckt, wo kann das Boot sein? Und weit draußen haben wir dann 2 Toplichter gesehen. Ganz nah beieinander. Naja, und da sind wir dann dorthin gefahren zu den Lichtern. Und dann haben wir es gesehen, die Bescherung. Da lag unser Boot quer vor einem Katamaran. Was war passiert? Es ist Wind gekommen und der Wind hat das Boot weggetrieben. Und das nennt man, wenn der Anker rutscht, da sagt man, der slippt, der rutscht immer weiter weg, immer so Stück für Stück. Ja. Und dann sind wir dort raus und dann hatten wir große Mühe, bei dem Wind das Boot von dem anderen Katamaran wegzubekommen. Ja, so ist das, wenn der Anker nicht hält. Und in der Bibel wird uns berichtet, dass Gott unser Anker sein soll, ja, dass er uns festhält. Und damit der Anker richtig hält, müssen wir den Anker aber richtig tief eingraben. Wir hätten den Anker noch viel mehr ziehen müssen, rückwärts ziehen müssen, damit er sich richtig tief reingräbt. Das ist ein gutes Bild. Wir müssen uns viel mit dem lieben Gott beschäftigen und wir müssen viel in der Bibel lernen, damit der Anker, den uns Gott gibt, damit er hält in unserem Leben. Und ich wünsche euch, dass ihr viel im Wort Gottes hört und lest vielleicht später, du kannst ja schon lesen, damit euer Leben wirklich festhält an Gott und damit ihr einen Halt habt für euer Leben. Das war meine Geschichte für euch. Ich möchte euch bitten, jetzt die Bibel aufzuschlagen, Hebräer 10, ab Vers 35. Wir lesen die Verse 35 bis 38 in Hebräer 10. Darum werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfanget. Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird's nicht hinziehen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Vertrauen. Was ist Vertrauen? Woher kommt Vertrauen? Was ist denn überhaupt Vertrauen? Wie wird Vertrauen definiert? Das Wort Vertrauen kommt aus dem Wortstamm trauen, gehört zur Wortgruppe Treue. Stark, fest, dick. Im Griechischen steht dafür Pistis, der Glaube. Und im Lateinischen Fiducia oder Fides, Treue. So steht im antiken und mittelalterlichen Gebrauch Vertrauen im Spannungsfeld von Treue und Glauben. Thomas von Aquin war früher Theologe im 12. Jahrhundert, definiert Vertrauen folgendermaßen: Vertrauen ist durch Erfahrung eine bekräftigte Hoffnung auf Erfüllung von Zuständen unter Voraussetzung des Wirken Gottes. Und nur 350 Jahre später definiert Thomas Hobbes, der Mathematiker und Philosoph, ist Vertrauen folgendermaßen: Vertrauen ist immer mehr ein Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Worauf gründest du und ich mein Vertrauen? Auf den Glauben oder auf mein eigenes Können? Was bildet denn bei dir und mir die Grundlage für Vertrauen? In der Regel hört man: Ich vertraue nur dem, was ich sehe. Aber vertrauen kann man eigentlich nur dem, worauf man sich verlassen kann. Gesetze, Regeln, Verordnungen, Bürgerrechte, Zusagen. Ja, mit Gesetzen und Regeln sieht es ja heute schon ganz heftig aus. Da werden ja Gesetze gemacht, die andere Gesetze ganz schnell wieder außer Kraft setzen. Gerade in den letzten Wochen und Monaten konnten wir das sehen. Wem kann ich denn noch vertrauen? Ja, es muss eine Instanz sein, die höher ist und die das auch überwachen tut. Und so möchte ich mal die Bibel aufschlagen mit euch, beziehungsweise euch 3. Mose 18, Vers 5 ans Herz legen. Da steht nämlich die Erklärung: Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn welcher Mensch dieselben tut, der wird dadurch leben, denn ich bin der Herr, dem alles möglich ist. Und Römer 7, Vers 12 erklärt es näher: Das Gesetz ist nämlich heilig und das Gebot ist heilig und recht und gut. Also, Gottes Gesetze sind rechtens und sind gut. Es sind seine Satzungen. Was war nochmal der Wortstamm für Vertrauen? Treue. Treue ist also die Voraussetzung, auf seine Zusagen vertrauen zu können. Wie viel Zusagen und Segnungen entziehen wir uns selbst durch halbherzige Treue? Doch Gott bleibt ja nicht beim Gesetz stehen. Gott ist nicht derjenige, der nur mit dem Gesetz kommt, mit dem Hammer. Worauf vertrauen wir? Auf Erfahrungen, auf Glauben, auf Liebe? Wenn ich jemanden liebe, dann vertraue ich dem auch. Als ich Kerstin kennenlernte und sie sagte mir, ich habe dich lieb, dann habe ich nicht gesagt, das musst du mir beweisen. Da habe ich drauf vertraut, das konnte ich spüren. Was ist der Grund? Warum lieben wir uns? Woher kommt die Liebe? Als meine Kinder geboren wurden, hatten sie aber ohne Vorleistung sofort meine Liebe. Ja, die Frage, woher die Liebe kommt, lässt sich weder biologisch noch wissenschaftlich erklären. Obwohl jeder Mensch krank wird, wenn er diese nicht bekommt. Und so gibt es mit Sicherheit eine andere Begründung, und die finden wir in der Bibel. Da steht in Jeremia 31, Vers 3 bis 6, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gesogen aus lauter Güte. Und im 1. Johannes 4, Vers 8, wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht. Denn Gott ist Liebe. Und in Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der da reich ist an Barmherzigkeit durch seine große Liebe, womit er uns geliebt hat. Wenn Gott die Liebe ist und er sie in uns gelegt hat, ja, in mich und in dich, und uns ausgestattet hat, lieben zu können, warum vertrauen die Menschen ihm dann nicht oder so wenig? Und genau an diesem Punkt fängt der Glaube an. Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube nur, was ich sehe. Wie oft hört ihr diese Worte? Und genau das ist die Frage nach dem Vertrauen. Hebräer 11 sagt uns, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja. Und ihr alle habt so ein Ding. Wenn ich euch vor 20 Jahren gesagt hätte, dass ihr eines Tages mal so ein kleines Gerät in der Hand haben werdet, wo ihr telefonieren könnt, Videotelefonie, und den anderen auf dem anderen Kontinent unmittelbar sehen könnt, da hättet ihr gesagt, der spinnt. Das wird es nie geben, das gibt's nicht. Und doch vertraut ihr, wenn ihr den seine Nummer anruft, dass der am Telefon ist. Und doch glaubt ihr, dass der, wenn ihr den dann seht, dass der da dran ist. Und ihr merkt, dass der dran ist, weil er gibt euch die Antwort. Hören wir Gottes Stimme und gibt er uns seine Antwort, wenn wir ihn anrufen? Oder geht es uns so wie Hiob? Hiob 9, Vers 16, wenn ich ihn schon anrufe und wenn er mir antwortet, so glaube ich doch nicht, dass er meine Stimme hört. Schlagt mal mit mir Markus 9, die Verse 17 bis 24 auf. Da wird von dem Vater und dem Sohn mit dem stummen Geist gesprochen. Einer aber aus dem Volk antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, so reißt er ihn hin und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr, wirft sich auf den Boden, steht in anderen Bibelausführungen. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austrieben und sie konnten es nicht. Da antwortete er ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lang soll ich bei euch sein? Zu wem spricht das hier? Jesus. Der spricht das hier zu seinen Jüngern und zum Volk Israel, die eigentlich die innige Verbindung an Gott halten sollten, die glauben sollten, dass Gott eingreift, dass wenn sie eine innige Verbindung haben, Gott ihnen helfen wird. Bringet ihn her zu mir. Und sie brachten ihn her zu ihm, und alsbald, da ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Und Jesus fragte den Vater, wie lang ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kindheit auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns. Kannst du was? Fragen wir auch Jesus, kannst du was? Ist es dir überhaupt möglich? Da kommen die Zweifel hervor. Und Jesus sprach zu ihm, wie sprichst du, kannst du was? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Alsbald schrie der Kindesvater und sprach, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich denke, uns geht's oft auch so wie diesem Vater. Wir rufen zu Gott und wir glauben doch nicht, dass Gott uns hilft. Vater im Himmel, kannst du uns helfen? Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Haltet fest, hört auf zu zweifeln, erinnert euch an das, was ich für euch getan habe. Erinnert euch an meine Zusagen. Psalm 91, ab Vers 4. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch Tausende fallen zu deiner Seite und Zehntausende zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Und dann sehe ich, dass in die Gemeinde nicht mehr gegangen wird, weil wir Angst vor Corona haben. Weil wir Angst haben, dass wir uns anstecken könnten. Und doch hat er gesagt, dass er uns verschonen will vor der Pest. Wie sieht denn so eine Belohnung aus? Kerstin, bringst du mal den Gurt, bitte? Ihr kennt die Erfahrung, die ich mit dem Portemonnaie gemacht habe. Viele kennen sie von euch, weil ich sie schon erzählt habe. Aber ich möchte sie euch nochmal erzählen, aus dem einfachen Grund, weil die so intensiv ist, dass da wirklich kein Zweifel aufkommen kann, dass da Gott gewirkt hat und dass da Gott eingegriffen hat. Ich war an den Niederrhein mit dem Schwertransport unterwegs und habe unterwegs wahrscheinlich mein Portemonnaie verloren. So habe ich gedacht. Und dann bin ich am Niederrhein und habe ausgeladen und dann muss ich den Auflieger wieder zusammen teleskopieren, wieder zusammenschieben. Und das war dort nicht möglich, weil das alles Schlamm war. Also bin ich mit dem LKW auseinandergezogen, 200, 300 Meter rausgefahren auf dem Feldweg und das Korn stand zu hoch. Und dort habe ich den zusammengeschoben, den LKW. Und auf der Heimfahrt sagt der Kollege zu mir, komm, wir gehen noch was essen und einen Kaffee trinken in Diemelstadt. Und wir fahren raus und wollen essen gehen und ich suche mein Portemonnaie weg. Ja, nun kann das Portemonnaie aus der Hose gefallen sein, hinter den Sitz und ich habe alles durchgesucht und nirgendwo war das Portemonnaie. Sagt Kollege, komm, ich bezahle dir, das ist ja egal. Jedenfalls habe ich alles durchgesucht und hatte vorher in Stadtlauring noch 300 Euro auf der Bank abgehoben. Die waren im Portemonnaie. Ich war noch beim Bäcker vorher gewesen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe bei der Bank nachgefragt, ich habe beim Bäcker nachgefragt. Keiner wusste von meinem Portemonnaie. Also habe ich angerufen, wo wir unterwegs in Soest auf der Tankstelle Pause gemacht haben, ob dort mein Portemonnaie gefunden wurde. Aber wir waren nie in der Raststätte drinnen. Das hätte dann auf der Straße gefunden worden sein. Also auch dort hat keiner das Portemonnaie abgegeben. Dann erinnerte ich mich, dass wir in Geldern vor dem Gefängnis gedreht haben, weil wir nicht genau wussten, wo das ist, die Baustelle. Und habe ich dort bei der Pforte angerufen, auch die haben kein Portemonnaie gefunden. Also das Portemonnaie war weg. Und dann habe ich zur Kerstin gesagt, weißt du was, gebetet hatten wir sowieso dafür, aber wir knien jetzt nieder und wir beten und bitten Gott, dass er uns das Portemonnaie wieder schenkt, mir wieder schenkt und einen ehrlichen Finder uns schenkt. Es verging eine ganze Woche und die Kollegen wussten alle Bescheid, dass das Portemonnaie weg ist. Und ich habe auch gesagt, dass ich dafür gebetet habe. Naja, ich habe nie gemerkt, dass ich belächelt wurde, aber ich denke schon, dass da manche gelächelt haben. Und nach einer Woche, es war Montag, wir sind gerade wieder am Schwertransportladen, da kriege ich einen Anruf von der Kerstin. Die sagt, du, mich hat gerade jemand angerufen, der hat ein Portemonnaie gefunden. Der ruft dich gleich an. Und dann kurz drauf rief er mich an und dann fragte ich ihn, sagen Sie mal, wo haben Sie denn das Portemonnaie gefunden? Und da erzählt er mir folgende Geschichte. Und Geschwister, das ist kein Zufall. Sowas kann kein Zufall sein. Er erzählt mir, dass er mit dem LKW am Niederrhein war und Material, was zu viel geliefert war, wieder zurückholen musste. Und weil so Dreck und Schlamm war, ist er auf dem Feldweg gefahren und hat, um die Ladung wieder festzumachen. Und dann erzählt er mir Folgendes, dass er mit diesem Spanngurt macht man die Ladung fest. Und dann erzählt er mir, und er hat aus Versehen im Tran das Gurtschloss über den LKW geworfen und nicht den Gurt über die Ladung geworfen. Die Ladung macht man hier fest, also den Haken hier, geht dann auf die andere Seite des LKWs und tut mit dem Gurtschloss die Ladung festzurren. Den schiebt man hier rein. Viele kennen sowas. Zieht den straff, bis das richtig straff ist. Und dann zieht man das richtig fest, die Ladung. Er hat das Gurtschloss über den LKW geworfen, was überhaupt keinen Sinn macht. Und das Gurtschloss ist im Feld, im Korn, was so hoch stand, auf mein Portemonnaie gefallen. Und jetzt sagt einer, das ist Zufall. Und es geht ja weiter. Dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was, nehmen Sie sich das Geld aus dem Portemonnaie und nur, lassen Sie nur so viel drin, dass Sie den versicherten Versand zu mir schicken können. Denn in meinem Portemonnaie sind Tankkarten von DKV, das sind Kreditkarten und so weiter alles drin. Führerschein, BF3-Schein, alles, was Geld kostet, was man alles neu machen muss und was Arbeit bedeutet, bis man das hat. Da sagt er zu mir, wissen Sie was, mein Bruder hat letztes Jahr sein Portemonnaie verloren und ich habe gesehen, was das für ein Aufwand war, das alles wieder zu besorgen. Hat er gesagt zu mir, und ich habe genug Geld, ich brauche Ihr Geld nicht. 300 Euro geschenkt? Hätte man doch ganz gerne nehmen können. Na, wollte er nicht haben. Da habe ich ihn noch dazu überreden müssen, dass er wirklich das Geld für den versicherten Versand rausnimmt. Was habe ich gebetet? Lieber Gott, schenke mir einen ehrlichen Finder. Und dann fliege ich nach Afrika mit Dieter Kraft das erste Mal. Und Dieter sagt, komm, ich habe einen ganz neuen Fotoapparat geschenkt gekriegt, aber mein Geburtstag ist eigentlich erst in Afrika. Darum haben mir meine Söhne die Spiegelreflexkamera jetzt schon mitgegeben. Wir machen ein Foto und da sitzen wir in der großen Abflughalle auf den Bänken. Ich bin allein und Dieter sagt, komm, ich mache ein Bild von dir. Und ich habe ein blau kariertes Hemd an und halte den Pass hoch mit dem Visum so offen. Und dann steigen wir ins, gehen wir, Zeit ist vergangen, gehen wir durch zwei Kontrollen durch und wir steigen ins Flugzeug ein und Dieter sagt, komm, ich mache in der Gangway noch einmal ein Bild von dir. Hoppla, Fotoapparat weg, nagelneue Spiegelreflexkamera, wert 1.000 Euro etwa. Ja, die ist weg. Er sagt, ich gehe schnell zurück und versuche durch die Absperrungen zu kommen, retour. Durch die Kontrollen, durch eine hat er es geschafft, die anderen haben ihn nie weitergelassen. Ich bin im Flugzeug. Derjenige, der das Flugzeug betreut, der dafür zuständig ist, dass das Flugzeug bei Zeiten wegkommt, sagt, ja, wo ist ihr? Ich lade jetzt dem sein Gepäck wieder aus. Da müssen sie alleine fliegen. Ich sage, der wird gleich zurückkommen, bitte. Ja, Dieter kommt zurück, ganz geknickt, hat sein Fotoapparat nicht zurück. Und wir landen in Äthiopien, beziehungsweise ich rufe noch im Flugzeug die Kerstin an und erkläre ihr das. Und sage, da muss ein Bild drauf sein zur Identifizierung der Kamera, wo ich mit meinem blau karierten Hand den Pass hochhalte. Leute, es war das einzige Bild auf der Kamera, auf der SD-Karte. Das allererste und einzige Bild. Und dann landen wir in Äthiopien und wir rufen die Kerstin an. Und die Kerstin erzählt uns, die Kamera ist abgegeben worden. Ich hatte Dieter die Geschichte mit meinem Portemonnaie erzählt. Und Dieter hat gesagt, lieber Gott, hilf meinen Unglauben. Aber du kannst wirklich dafür sorgen, dass ich die Kamera wiederbekomme. Und der liebe Gott hat es gemacht. Jeremia 32, Vers 27. Siehe, ich, der Herr, bin ein Gott alles Fleisches. Sollte mir etwas unmöglich sein? Dann sind wir in Afrika und der Gemeindebau kann nicht mehr weitergehen, weil das Geld alle ist. Uns hatte schon der eine Materialhändler dort, Baustoffhändler, schon Material gegeben, ohne Bezahlung. Und so waren wir am Sabbatabend zusammen und haben gebetet und haben gesagt, lieber Gott, hilf doch, dass es weitergehen kann. Und wir hatten verschiedene Leute auch, wo wir auch unser Projekt vorgestellt hatten, unter anderem in Coburg, und hatten die Nachricht gekriegt vom Bruder Kraus, unsere Gemeinde ist zu klein, wir können euch leider nichts, keine Hilfe geben. Und am nächsten Tag, am Sabbatabend, wir hatten gebetet und die sind alle ins Bett und ich bin noch im Wohnzimmer sitzen geblieben. Und da geht's bing, bing, mein Telefon. Und da gucke ich, da ist die Patricia drauf und zeigt mir ein Bild mit einem Kuvert mit lauter Scheinen drin. Das ist für Livale. Wir hatten heute Abend ein Konzert mit der Nürnberger Jugend und wir haben entschieden, dass wir das für Livale spenden. Knapp 1.000 Euro, ganz knapp unter 1.000 Euro. Und am Sonntag kamen 500 Euro noch eine Spende von Dieter Kraft, seiner Gemeinde. Und kurz drauf noch 5.000 Euro von jemandem, wo die kleine Tochter ihre Sparbüchse geleert hat und gesagt hat, ich will auch dafür geben, gib mein ganzes Geld, was in der Sparbüchse ist. Der liebe Gott bewegt die Herzen. Nun steht ja die Frage, warum schenkt uns denn Gott die Erfahrungen? Um uns seine Liebe zu zeigen? Das wäre zu wenig. Natürlich will er uns seine Liebe zeigen, damit wir im Glauben gestärkt werden, damit unsere Hoffnung erhalten bleibt auf das, was er uns verheißen hat. 5. Mose 7, Vers 9. Du sollst nun wissen, dass der Herr dein Gott ein Gott ist, ein Treuer, der den Bund und die Barmherzigkeit hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ja, der liebe Gott möchte uns stärken. Er möchte, dass wir seine Zeugen sind, dass wir seine Liebe weitergeben, dass wir unseren Mitmenschen zeigen, was wir für einen großen Gott haben und dass er es mit uns gut meint. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, aber ihr werdet vom Geist Gottes erfüllt werden. Der wird euch fähig machen, überall von mir Zeugnis zu geben. In Judäa, in Samaria und in der ganzen Welt. Und Schwester Weid schreibt im Wirken der Apostel auf Seite 109, überall auf der Welt schauen Männer und Frauen sehnsuchtsvoll zum Himmel auf. Gebete, Träume und Fragen steigen empor von Menschen, die nach Licht, Gnade und Heiligen Geist verlangen haben. Viele stehen an der Schwelle des Reiches Gottes und warten nur darauf, hineingebracht zu werden. Gott möchte uns vorbereiten auf sein Reich. Und nicht nur uns, sondern viele Menschen, die darauf warten. In Offenbarung 12, Vers 13 steht: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Seid ihr bereit, ihn zu empfangen? Amen.